Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen besonderen Gast da, Petra Hartlieb, Bestseller-Autorin. Irrsinnig lieber Mensch, ist auch Stammkundin im Eiles, kann man das sagen?
Das kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Ja.
Du, ich habe, glaube ich, die ganze Nacht oder die halbe Nacht mit dir verbracht. Also quasi,
ja. Du bist so schlecht geschlafen.
Nein. Ich bin da so reingefallen in das wunderschöne Buch, meine wundervolle Buchhandlung. Also vom Cover schon angesprochen, so ein bisschen wie die wunderbare Welt der Amelie. So. Also man versinkt da drinnen, man nimmt Gerüche auf, so schreibst du, und man kann sich da total identifizieren damit, wie man dazu kommt, eine Buchhandlung aufzumachen. Und ich bin leider erst so bei der Hälfte angelangt, weil dann wäre ich doch müde als arbeitender Mensch. Aber das wird fortgesetzt, und du hast ja jetzt einen neuen Bestseller geschrieben, was wird dann, oder ist er schon, Freundelwirtschaft, aber da werden wir dann im Detail darüber reden. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja. Sag, du warst ja, bist du ja in Österreich aufgewachsen, in München geboren, habe ich gesehen.
Genau.
Wie kam das?
Mein Papa hat einen Job in München und das war einfach Zufall. Okay. Also meine Eltern sind beide aus Oberösterreich und mein Vater war Ingenieur und der hatte einen Job in München und deswegen bin ich dort mehr oder weniger zufällig zur Welt gekommen. Als ich 2,5 war, sind wir wieder zurück nach Oberösterreich. Ja, ich bin Österreicher, habe auch keine Erinnerungen an München.
Wir reklamieren dich für uns.
Ich bin, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich lese. Wenn ich irgendwo in Deutschland lese, dann tun sie immer alle betonen, dass ich in München geboren bin.
Okay.
Und wenn ich in Oberösterreich lese, dann bin ich natürlich die Oberösterreicherin, muss auch Oberösterreichisch sprechen. Und ja, ich kann mir anpassen.
Und du bist dann nach Wien? Wien studiert?
Genau, mit 18, wie man das halt so macht, wenn man in den Bundesländern aufwächst. Ja. Man will irgendwas studieren, egal was, Hauptsache irgendwas, was man zum nicht weg. In Linz studieren kann, weil sonst hätte ich ja zu Hause wohnen bleiben müssen. Und dann bin ich nach Wien gezogen, mit 2 Koffern am Westbahnhof gestanden, ohne Wohnung. Und bin einmal bei einer Freundin im WG-Zimmer eingezogen.
Mhm. Ja. Und war das dann immer schon, also du mit Literatur hast immer zu tun gehabt? Oder war
eigentlich
schon
nicht. Ich habe vorher Psychologie studiert, ein Jahr ungefähr. Dann ist mir eigentlich eine wilde Phase dazwischen gekommen. Es war damals, vielleicht erinnerst du dich noch, ein großer Studentenstreik 1986, 87. Mhm. Da war ich quasi als frische Bundesländerstudentin in Wien ganz naiv und bin ins Audimax gegangen. Das wurde dann bestreikt und ich habe mich sofort politisiert und habe dann mehr oder weniger ganz viel politische Arbeit gemacht. Und im Zuge dieses Streiks habe ich dann, das muss ich immer erzählen, weil das hat mein Leben sehr geprägt, mit 20 ein Kind bekommen. Und zwar alleine. Also ich habe den alleine dazugehörigen Mann in die Wüste geschickt, weil ich wusste, der taugt nichts dafür.
Bist gleich drauf gekommen, schon in der Schwangerschaft oder danach?
Ja, eigentlich vorher schon.
Ja, vorher schon,
Aber dann habe ich überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Und mir dachte, na gut, Kinder wollte ich eh immer, dann nehme ich halt gleich das, aber das mache ich jetzt allein. Und dann habe ich eine WG gegründet und so war mein Leben immer sehr kurvenreich, sage ich mal. Und dann habe ich Geschichte studiert eigentlich. Und über einen Studentenjob bin ich ins Verlagswesen gekommen. Da hat ein kleiner Wiener Verlag, der hieß damals Verlag für Gesellschaftskritik, den kennt heute keiner mehr, der hat eine Pressefrau gesucht. Ich wusste nicht einmal genau, was das ist und habe mich da wahnsinnig naiv beworben. Und ich weiß noch, der Erste, den ich damals angerufen habe, damals mich in so ein dunkles Büro gesetzt, gab ja noch kein Internet, der Erste, den ich damals angerufen habe, war der Herbert Lackner vom Profil und dem habe ich dann ein Buch aufgeschwatzt. Und das war sozusagen der Beginn einer großen Liebe, also nicht mit Herbert Lackner, aber mit dem Verlagswesen.
Ja.
Genau.
Und wie kam es dann, dass du dann in Deutschland gelandet bist? Der Liebe wegen?
Ja, der Liebe wegen, der großen Liebe wegen.
Wie kommen wir? Du bist nach Deutschland die Liebe gefunden oder hier in Wien gefunden?
Nein, in Deutschland gefunden und zwar auch ganz klassisch auf einer Buchmesse. Mhm. Buchmesse ist ja nicht nur ein Business-Austausch, sondern es ist ja auch ein Menschenaustausch. Und ich habe meinen Mann damals kennengelernt auf einer Buchmessenparty, wirklich totales Klischee. Und er hat damals für einen großen deutschen Verlag gearbeitet, als Marketingmanager für Rowohlt. Und wir haben eine kleine Buchmessenaffäre gehabt und haben uns dann sofort unserer jeweiligen Beziehungen entledigt und wussten, wir ziehen jetzt zusammen. Und dann bin ich, damals war dieses besagte Kind bereits 9, mit Sack und Pack nach Hamburg gezogen.
Schön, Hamburg ist doch schön zu leben, oder?
Wunderschön. Ja,
also wettermäßig ein bisschen kritisch.
Genau, oder? Es hat leider wirklich viel geregnet. Mhm. Also meine Erinnerung an Hamburg ist toll, aber eigentlich habe ich immer Gummianzüge an in meiner Erinnerung und bin immer am Fahrrad gefahren und war immer nass.
Und das war ja der Auslöser, ein bisschen ein Auslöser dafür, dass du wieder nach Wien gekommen bist.
Du oder? Hast das Buch wirklich genau gelesen.
Ja, an dem Tag, komm, pack mal zusammen,
ja,
fahren wir mal
genau,
nach Wien.
Ja, genau, machen wir Urlaub in Wien, mhm. weil an der Ostsee regnet es die ganze Zeit. Und dann sind wir bei Freunden in Wien im 18. Bezirk gewesen, da haben wir immer gewohnt. Und ich hatte vorher den 18. Bezirk nie so am Zettel. Ich habe immer innerstädtisch gewohnt, 2. Bezirk, 6. Bezirk. Ja, und dann haben wir gesehen, dass auf der Währinger Straße eine Buchhandlung einfach zugesperrt hat, da wo wir halt schon mal ein Bixi-Buch gekauft haben fürs Kind. Und wir haben ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, dass diese Buchhandlung immer schon da war und dass sie in Konkurs gegangen ist. Und dann haben wir mehr oder weniger so ein bisschen aus Spaß uns dafür interessiert. Und ich habe herausgefunden, wem die gehört und habe ein paar Leute angerufen und so weiter. Ja, und dann sind wir zurück nach Hamburg gefahren und haben in einem Anfall von Wahnsinn oder Naivität, das war, glaube ich, auch ein bisschen Grüner Veltliner im Spiel. Grüner Veltliner war es, wir hatten Besuch aus Österreich. Und dann haben wir da ein Angebot hingeschickt, dass wir diese Buchhandlung gerne haben würden und haben nie wieder was gehört. Und 2 Monate später haben wir dann ein lapidares E-Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Buchhandlung in Wien gekauft jetzt. Also ich habe ein Konkursangebot. Und bitte finden Sie sich am so und so vielten mit so und so viel Bargeld im Hinterzimmer der Währinger Straße ein. Und dann hatte ich den ersten Nervenzusammenbruch meines Lebens.
Das gilt ja, gell? Das ist ja quasi
das
eine
Das wusste
Zusage.
Ich auch nicht, genau.
Also ich werde auch so am nächsten sagen, okay, gar nicht.
Genau,
aber das ist
super.
Ja,
super, dass super. Du das sagst.
Ja,
weil
na, total. Also ich
wir
wäre
haben
so
uns
rein,
gedacht,
sagen, ach, weißt du, nein, machen wir nicht. Aber das ist verpflichtend.
Das ist verpflichtend, genau. Mhm. Ich habe dann, Freundin war dann am Abend auf Besuch, ihr Papa war Richter, inzwischen ist er in Pension. Und dann sagt die Uschi, na, rufst den Papa an, der kennt sich da sicher aus. Und ich sage, na, wir können doch jetzt einfach sagen, wir haben es uns anders überlegt. Dann rufe ich den Papa in Wien an, den Herrn Richter, dann sagt er, na, das ist schon verbindlich, ihr müsst es jetzt schon machen, also ihr müsst es da jetzt hinfahren mit dem Geld, also ihr könnt es dann ja wieder verkaufen.
Geld, aber das ihr aber nicht gehabt habt,
wir haben es nicht gehabt, natürlich, ja, wir haben das so ein bisschen ausgerechnet, ich habe einen Ex-Freund gehabt, der relativ wohlhabend war, der hat uns so im Spaß mehr oder weniger angeboten, dass er uns was leiht und den habe ich dann angerufen und gesagt, sag einmal, wie ist denn das, leist uns wirklich was? Und er sagt, ja, klar. Und dann haben wir das gemacht. Das große Abenteuer hat dann begonnen und wir haben diese Buchhandlung gekauft.
Und dann, du hast ja noch ein anderes Kind bekommen. Also
genau, das war damals 4.
Und dann sagt man, hallo, wir gehen jetzt wieder nach Wien. Das
genau.
Große Begeisterung.
Na, das kleine Kind schon, das war okay. Das Eis war in Wien gut, das Wetter war gut. Die Freundin in Wien kannte auch. Aber das große Kind war 16 damals und das wollte gar nicht
integriert.
Mit. Genau, ein richtiger Hamburger, St. Pauli-Fan.
Wirklich?
Und
okay.
Das erste Mal verliebt und es war wirklich furchtbar. Und das war auch wirklich eine schwierige Entscheidung, wie wir dann tun. Er ist dann ein bisschen in Hamburg geblieben, dann ist er zu uns nach Wien, dann ist er wieder zurück und hat seine Matura dann alleine mehr oder weniger in Hamburg gemacht. Also jetzt, wenn ich drüber rede, wird mir immer noch ein bisschen bang, was wir da gewagt haben. Er ist jetzt 36, er ist Lehrer.
Verziehen,
er hat uns alles verziehen. Er hat uns ja gleich, war uns nie böse, weil er hat es ja auch verstanden. Ich habe immer eine sehr offene Beziehung zu meinen Kindern gehabt und er hat gesagt, er versteht es total, dass wir das machen müssen und dass das unser Traum ist, aber er will da jetzt nicht dabei sein. Ja. Und er sagt jetzt manchmal zu mir, du weißt ja gar nicht, was ich da alles angestellt habe, wie ich da allein in Hamburg gelebt habe. Da habe ich gesagt, ich will es auch nie wissen. Es ist ja alles gut ausgegangen.
Okay, wir haben dasselbe. Wir sind nach Spanien gegangen. Wir haben auch unseren 16-Jährigen allein gelassen. Alle haben gesagt, bist du wahnsinnig. Und was er jetzt erzählt, was er alles gemacht hat, möchte ich jetzt gar nicht wissen.
Genau.
Aber nach und nach rücken sie raus. Aber es hat ihnen gut getan.
Genau,
und
das sind erwachsene, selbstständige Menschen geworden. Das stimmt, ja.
Und dann warst du in Wien natürlich mit allen Wehren, dass du bei Freunden übernachtest. Also, da gibt es ja auch eine Wohnung. Ich stelle mir das so richtig. Ich muss hinschauen.
Du musst
das ist,
unbedingt
das
kommen.
Das ist, wenn man da reinschaut, man kann alles fühlen. Du hast es so beschrieben, dass man alles, jedes Abstauben, jedes Buch, das du eingeordnet hast, alles, was du da handwerklich und mit den Freunden das gemacht hast.
Ja.
Du hast aber tolle Freunde, die da alle mitgeholfen haben.
Ich habe einfach ein sehr gutes Netz. Ich bin eine gute Netzwerkerin, sagen wir mal so. Also ich bin auch eine, die gerne und spontan hilft, das mache ich einfach und ich finde, das Leben macht das einfach aus. Also wenn, ich kann gut um Hilfe bitten, ich glaube, das habe ich mir einfach angewöhnt, wenn du mit 19 alleine ohne Kind, wenn du mit 19 alleine ohne Mann und ohne Geld ein Kind kriegst, dann kannst du dich entweder in der Depression vergraben und sagen, ich bin so arm und allen anderen geht es so gut, oder du holst dir Hilfe von ganz vielen Leuten und ich bin diesen Weg immer gegangen. Und ich bin aber auch eine, also wenn du mich jetzt morgen um 3 in der Früh anrufst und sagst, mir geht's so schlecht, kannst du bitte kommen, mir meine Suppe kochen? Dann frage ich nicht nach, warum rufst niemand anderen, sondern dann komme ich einfach.
Okay, du gibst mir heute eine Telefonnummer.
Ja, das kann man ausprobieren.
Wir testen.
Ich bin da.
Ja, genau, super. Du, und das ist ja natürlich, gut, dann hat man eine Buchhandlung. Man macht dann auf, es ist ja eigentlich nicht so leicht. Wahrscheinlich wird man beäugt, beobachtet. Ist die wahnsinnig, die sperrt da auf da. Im Währing ist das nicht so um die Ecke, also stellen wir von der Frequenz her, oder? Und es ist gleich gelaufen, oder?
Die Frequenz ist sehr gut, weil ja. Es ist Einkaufsstraße und die Währinger Straße da oben im 18. ist eine sehr gut funktionierende Einkaufsstraße, immer noch, toi, 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 mit sehr vielen verschiedenen Geschäften. Und vor allem, und das haben wir immer sehr belächelt, die Währinger sind sehr ortsbezogen. Also der Währinger an sich fährt nicht gern in die Stadt. Mhm. Der tut immer so, als wenn die Stadt 30 Kilometer weg wäre und nicht 5 Stationen mit dem 40er. Und ich musste immer so lachen, wenn wir dann zum Beispiel ein Buch nicht lagernd haben, dann habe ich immer voll ein schlechtes Gewissen gehabt, nein, wir haben es nicht lagernd, tut mir leid. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt fahren sie in die Stadt, weil beim Kupitsch oder überall haben sie es lagernd. Und dann haben die immer gesagt, na, bestellen Sie was, ich fahre sicher nicht in die Stadt. Mhm. Und nach einem halben Jahr habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich sage, nein, die Stadt fahre ich nicht. Mhm. Also das ist ein eigener Kosmos, der da draußen sehr gut funktioniert und wir haben, wie gesagt, eine sehr heterogene Infrastruktur.
Du hast ja dann weitere Bücher geschrieben, das, was mir auch noch ganz gut gefallen hat, Ein Winter in Wien, so von der Idee her. Mhm. Das war das Dienstmädchen von Arthur Schnitzler,
genau.
Das ein Buch abholen soll.
Ja,
das heißt,
genau.
Du hast ja dann wahrscheinlich sehr viel spezifisch, was man in der Buchhandlung erlebt, du bist ja wahrscheinlich eine Beobachterin, da kommen ja zu dir Leute rein, die du wahrscheinlich alle auch als Figuren einbaust, oder?
Kann ja, also bei den historischen Romanen ja natürlich nicht so, da können wir dann gleich über die Freundalwirtschaft reden, da gibt es sehr viele Leute, die da eingebaut sind, aber der historische Roman ist eigentlich eher so entstanden, das war mehr oder weniger ein Auftragswerk von einem großen deutschen Verlag, der nicht mein Verlag ist, also ich habe da einmal kurz den Verlag gewechselt und da war die Aufgabenstellung, sie haben so eine Reihe, da erscheinen immer zu Weihnachten ein Buch und das spielt immer in einer anderen Stadt und es soll immer jemand schreiben, der dort wohnt und die Aufgabenstellung war, es muss ein bisschen kitschig sein und es muss Weihnachten vorkommen und es muss in Wien spielen und es muss historisch sein und ich habe dann gesagt, nein, das kann ich nicht, ich habe noch nie einen historischen Roman geschrieben und dann habe ich so ein bisschen angefangen zum Nachdenken und dann habe ich in so einem Anfall von Leichtsinn gesagt, naja, wenn ich was schreibe, dann hat es irgendwas mit Arthur Schnitzler zu tun, weil ich liebe Arthur Schnitzler, ich gehe da ja auch immer an der Sternwartestraße vorbei und sehe dieses Haus und dann waren die natürlich sofort, haben einen Vertrag geschickt und einen Vorschuss überwiesen und da musste ich es schreiben und dann bin ich in diese Geschichte so reingekippt und dann...
Man kriegt echt einen Vorschuss immer, ich kenne das aus den Filmen, man kriegt
nicht immer, wenn du einmal halbwegs etablierte Autorin bist, dann kriegst du einen Vorschuss, weil du musst ja auch von irgendwas leben, während du schreibst, also es haben ja nicht alle Autoren im Hintergrund einen anderen Job. Das heißt, sie brauchen ja auch irgendwas zum Miete zahlen, während sie das Buch schreiben, weil das Geld verdienst du dann erst, wenn das Buch sich
verkauft. Und angenommen, verkauft. Das wird nichts? Also
dann hat der Verlag ein Pech gehabt
Pech. Also
und wird beim nächsten Buch weniger Vorschuss anbieten.
Okay.
Ja, und dann habe ich die Buchhandlung da reingeschrieben, einfach, sage jetzt einmal ein bisschen auch aus, weil ich so wenig Zeit habe zu recherchieren. Und mir war klar, diese Marie, die da beim Arthur Schnitzler als Kindermädchen arbeitet, muss eine Liebesgeschichte rein. Weil sonst ist es total fad und die Aufgabe war ja, es muss ein bisschen kitschig sein. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na gut, die verliebt sich in einen Buchhändler, weil da brauche ich nicht so viel recherchieren, weil der Buchhändler hat vor 100 Jahren eigentlich das Gleiche gemacht, wie er jetzt macht. Mhm. Das weiß ich, da hat sich nicht so viel geändert. Und wenn der jetzt Schuster gewesen wäre oder Hufschmied oder so, dann hätte ich ja wieder ein ganzes Gewerbe recherchieren müssen. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Und dann ist das so ein bisschen ein Joke geworden, dass quasi in jedem meiner Bücher jetzt eine Buchhandlung vorkommt. Ah,
gut. Aber im neuen Buch auch, Freundalwirtschaft.
Mhm.
Ein türkises Buch, ist das jetzt Zufall oder der Verlag wollte es so
an. Der Verlag hat es ausgesucht. Die sitzen in Köln, die haben ja keine Ahnung von Farben.
Keine Ahnung in Deutschland von Politik, nein, überhaupt nicht. Das ist es eigentlich ein sehr gewagtes Buch. Ich habe es nur ein bisschen so oberflächlich durchgeschmökert, weil es ist ja relativ dick.
Ja.
Und ich werde es lesen, auf alle Fälle. Sag mal, worum geht es da?
Es spielt in einer gewissen Periode unserer österreichischen Bundesregierung, als es einen sehr jungen Kanzler gab. Und es heißt Freundalwirtschaft. Und ich habe mir überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn ein Minister tot in seiner Penthouse-Wohnung liegt. Er ist gegen einen Glastisch gefallen, man weiß am Anfang nicht genau, war er einfach nur ein Tollpatsch, hat ein bisschen zu viel Drogenintus gehabt oder hat jemand nachgeholfen. Und dann wird die Geschichte, also seines Ablebens erzählt. Es gibt zwei Perspektiven im Buch. Die eine Erzählperspektive ist ganz klassisch, die Perspektive der Kriminalkommissarin. Und dann gibt es eine zweite Erzählperspektive, die eigentlich auch die zweite Hauptperson ist. Das ist die Verlobte dieses Ministers, die abgängig ist. Und die erzählt ihre Geschichte der Flucht, die flieht. Und man weiß als Leser, als Leserin ganz lange nicht, warum flieht die. Hat sie ihn umgebracht? Ist sie selber in Gefahr?
Die sind nach Costa Rica geflohen, genau. Mit dem Laptop. Mit ja. Kinderwagen auch, oder?
Nein, den Kinderwagen, Kinderwagen gab noch kein Kind, aber okay. Mit dem Mini, mit dem Cabriolet Mini. Hat sie dann irgendwo stehen lassen in Innsbruck und dann hat sie sehr geschickt ihre Spuren verwischt, weil sie hatte immer wieder mal Tatort geschaut und weiß, wie man das macht. Das ist ein bisschen naiv, aber sie hat es irgendwie geschafft und ist dann nach Costa Rica abgehauen. Und diese Geschichte wird quasi parallel zur Geschichte der Kommissarin erzählt, die beginnt in diesen ganzen Ministeriumskreisen zu recherchieren. Was hat dieser Minister, wer waren seine Freunde, was hat er für Ressort gehabt? Er war Landwirtschaft- und Tourismusminister, das war damals unter der Kurzregierung, war das ein Ministerium, was ich sehr fatal finde eigentlich, Landwirtschaft und Tourismus in ein Ministerium zu packen. Und ja, sie kommt relativ schnell drauf, die Alma Oberkofler, wie sie heißt, meine Kommissarin, dass die da alle ein bisschen mauern. Also eigentlich wollen alle, dass es ein Unfall war. Der ist halt gestürzt und mein Gott, das kann passieren. Und vom Innenminister abwärts sagen eigentlich alle, es ist kein Fall. Genau. Und dann hat sie noch einen Begleiter auf der Seite, weil in dem Augenblick, wo du ja einen politischen Toten hast, hast du natürlich den Staatsschutz dabei. Den stellen sie natürlich sofort zur Seite. Verfassungsschutz, genau. Und da war ich am Anfang irgendwie nicht so sicher, ist das jetzt im Buch ein Böser, ist das ein Unsympathler, ist das der Konkurrent von meiner Alma? Und der hat sich dann im Buch aber so ein bisschen in mein Herz geschrieben. Also das ist dann eigentlich so der Good Buddy von meiner Kommissarin, die arbeiten sehr eng zusammen.
Entsteht eigentlich so in dieser Geschichte die Geschichte, also weiß man schon, wohin es geht oder ist das beim Schreiben so, dass man dann so neue Facetten entdeckt und das in eine andere Richtung geht oder weiß man schon, wie das Ende wird oder
ja, das wie stellt man sich das vor? Das ist gut, dass du das fragst, weil das war ein bisschen das Problem des Buches. Ich bin eine sehr intuitive Schreiberin und es ist ja kein Problem bei Liebesromanen, bei so Memoirs, dass du sozusagen Anekdoten aneinander reißt. Bei einem Krimi ist es natürlich fatal. Du musst ja wissen, warum liegt denn der Tod in seiner Wohnung und wer war das denn? Und du musst ja verschiedene Spuren auslegen, damit du als Leser nicht gleich weißt, als eh klar, wie das war.
Hat man das im Kopf oder zeichnet man sich das
auf? Genau, und das müsste man sich eigentlich ziemlich gut aufzeichnen. Man müsste eigentlich ein sehr ausgeklügeltes Exposé schreiben. Und ich bin bei diesem Buch immer wieder mal drüber gestolpert, dass es so ein bisschen mit mir durchgegangen ist und ich dann einfach eine coole Idee hatte. Und dann hast du am Schluss wahnsinnig viel Arbeit, das alles dann sozusagen zusammenzuzerren. Das heißt, ich habe für das Buch viel länger gebraucht, als ich geplant habe. Und beim nächsten, also ich schreibe schon am nächsten, da werde ich diesen Fehler nicht machen. Also da gibt es ein sehr ausgeklügeltes Exposé. Es ist ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Kennst du das? Also du hast sozusagen eine vorgegebene, ich auch. Du hast so ein vorgegebenes Bild und das, was du drin dann ausmalst, kann sozusagen dir überlassen bleiben. Also zum Beispiel ein interessantes Beispiel ist die Figur der Kommissarin. Ich habe, wie ich so 150 Seiten gehabt habe, habe ich es meiner Verlegerin einmal geschickt und habe gesagt, schau mal, ob dir das so gefällt, ob ich so weitermachen soll. Und sie ruft mich dann an und sagt, ja, super und tolle Dialoge und diese Figur dieser Jessica, das ist dieser fliehenden Verlobten, die ist großartig. Aber diese Kommissarin, ich verstehe die nicht. Wie tickt die? Ich spüre die nicht. Was ist mit der? Und dann habe ich einfach darüber nachgedacht, was könnte eine Frau zwischen 30 und 40 für Geschichte haben? Warum entscheidet man sich, zur Polizei zu gehen? Und habe so eine Geschichte auf den Leib geschrieben, die mir wirklich wie so ein bisschen aus dem heiteren Himmel eingefallen ist. Und sowas finde ich dann das Schöne am Schreiben. Das ist so dieses Magic.
Aber diese Anna wurde ja versetzt nach Wien. Die hatte zuerst...
Die Alma, genau. Die Alma wurde versetzt nach Wien. In Linz.
Den vorigen, genau. Mit dem Thomas Bernhard zusammengearbeitet.
Ach so, ja, genau. Ja, genau, stimmt. Wie kam auf
Thomas Bernhard? Das war der...
Das war der Klaus-Ulrich Bielefeld damals, okay. der mit dem ich zusammen diese Krimis zusammengeschrieben habe. Den hat er sich... Genau. Es gibt... Aber schau mal ins Telefonbuch. Es gibt sehr viele Thomas Bernhard. Wir fanden es einfach einen lustigen Joke.
Genau. Schock, ja.
Wir fanden es einen lustigen Joke.
Aber hat damals diese Fantasie, die du da drinnen gehabt hast in dem Buch, hat dich da manchmal die Realität eingeholt?
Immer wieder.
Das heißt, wie real, wie muss man sich verstehen, sind da Fakten auch drin oder ist es alles in deinem Kopf entstanden? Oder hast du das
Es sind insofern Fakten drin, dass ich ein politisch denkender Mensch bin, der Medien konsumiert. Mhm. Und ich habe mir natürlich viel ausgedacht, aber ich habe jetzt keine geheimen Informationen gehabt. Also alles, was da drinnen verarbeitet wurde an Chatprotokollen, an kriegst eh alles, was du willst, ich liebe meinen Kanzler, verschwundene Laptops,
Slimfit-Anzug,
bis zu Dickpics auf irgendwelchen Handys, ich habe es ausgesprochen.
Okay, ja.
Habe ich aus den Medien, so wie du das auch aus den Medien hast. Ja. Also ich hatte keinen Whistleblower aus dem Ministerium oder ich bin auch nicht mit dem Klenk verheiratet, der mir irgendwelche Sachen steckt. Mhm. Ja. Das ist eigentlich alles aus den Medien. Und ich habe daraus mit meiner Fantasie halt einfach eine Geschichte erzählt von einem toten Minister, wie es hätte sein können. Es gibt ja keinen toten Minister, also insofern.
Aber hast du, wie das Buch geschrieben hat, hat das schon jemand gewusst oder hat es da Informationen gegeben? Da schreibt einer über ein Buch, das könnte jetzt nicht gefährlich, aber das sind jetzt dann, keine Ahnung, bist du da beobachtet worden?
Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen.
Ist vielleicht in der Buchhandlung gestanden, wo du dir gedacht hast, der schaut mir jetzt an oder irgendetwas?
Gibt's da, ich erzähle eine lustige Geschichte. Ja. Es war, wie das Buch heraus ist, liegt natürlich bei uns an der Kasse, kommt ein junger Mann mit einem Slimfit-Anzug und nimmt das Buch so in die Hand und liest hinten so den hinteren Text und dann legt es wieder hin und geht in der Buchhandlung so eine Runde und kommt mit drei anderen Büchern zur Kasse. Ich stehe hinter der Kasse und nimmt dann das türkise Buch und legt es oben drauf und will es zahlen. Und ich lache ihn dann so an und sage, das hat ihn jetzt Karo lassen, oder? Und er grinst dann so und sagt, naja, das klingt ja ganz spannend, das muss man ja mal lesen. Und dann hat mich irgendwas geritten, ich weiß nicht genau was, aber jedenfalls habe ich ihn dann angelacht und habe gesagt, sind Sie der Medienanwalt von der ÖVP, auf den wir warten? Und er sagt so, schaue ich aus wie ein Medienanwalt? Und ich sage so, naja, der Anzug, teure Schuhe. Und dann, er hat Spaß verstanden, er war sehr lustig und dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, bin ich nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen Sie mal verraten, was Sie machen. Und dann hat er gesagt, er arbeitet für ein anderes Ministerium und ist für die Compliance zuständig. Und das fand ich so eine lustige Geschichte, dass man es gar nicht erfinden kann. Aber ob das jetzt jemand, also natürlich haben Sie es gelesen, es war in allen Medien, dieses Buch. Ja. Und natürlich, aber also ich habe jetzt.
Es geht ja viel um Korruption auch.
Es geht sehr viel um Korruption und das ist ja Österreich ganz weit vorne, würde ich sagen.
Ganz weit vorne, sind wir im Ranking immer ganz vorne.
Ziemlich weit vorne, beim Skifahren und bei der Korruption.
Beim Skifahren, das wird sich überlegen.
Wie kommt das Skifahren? Beim Skifahren sind wir auch immer weit vorne und bei der Korruption. Weit vorne,
das ist der Skisport auch noch
Korruption. Nein, wahrscheinlich schon, aber das wäre ein anderer Krimi, oder?
Mein Weltbild von Österreich wird jetzt auf einmal zerstört, weil Skifahren haben wir. Skifahren lassen wir nicht nehmen. Zwar nicht mehr so gut, aber
vor allem Wirtschaft können wir auch.
Immerhin, das können wir auch schon. Gibt es das in Deutschland eigentlich nicht so?
Da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt es in jedem Land, aber in Österreich ist es ungenierter.
Was mir aufgefallen ist, dass du auch festgestellt hast, wie du nach Österreich zurückgekommen bist, dass der Freund an Wirtschaft, die haben auch Freunde geholfen.
Gut, genau.
Du hast auch geöffnet ohne Gewerbeberechtigung am Anfang.
Ja, jemanden kannte, der mir geholfen hat.
Siehst du, Freund an Wirtschaft.
Ja, ich weiß.
Und wir profitieren, und das finde ich das Charmante, ich habe auch 10 Jahre in Deutschland gelebt, da geht gar nichts. Wenn du irgendwas sagst, da kriegst du eher noch Repressalien, und in Österreich sind es nicht so.
Genau.
Können wir mal machen, machen wir dann schon. Ja. Also du bist auch ein bisschen
Nutznießerin. Total, ich tue das überhaupt nicht verteufeln. Heilige. Nein, überhaupt nicht. Ich tue das überhaupt nicht verteufeln, ich tue das auch nicht verurteilen. Und ich finde es auch spannend, ich wollte dem eigentlich auf die Spur gehen. Was ist sozusagen die böse Freundelwirtschaft? Ja? Wenn ich dir jetzt helfe und du hilfst mir in 3 Wochen, also wann ist es sozusagen, wann ist das Netzwerken eine Korruptionsgeschichte? Wann fängt es an? Und da, glaube ich, ist in Österreich ist die Hemmschwelle einfach viel, viel, viel niedriger als in Deutschland. Aber ich finde das auch wahnsinnig sympathisch. Und ich glaube, mein Leben wäre nicht so verlaufen, wenn ich nicht da jemanden kennen würde und da jemanden kennen würde. Aber ich glaube, in dem Augenblick, wo ich ein hochrangiger Politiker bin, ist es einfach anders. Du hast eine andere Verantwortung. Also wenn du jetzt ein kleiner Buchhändler bist oder ein Kaffeehausbesitzer, natürlich schaust du, dass du irgendwie mit Leuten, die du kennst, arbeitest. Und ich habe zum Beispiel oft Diskussionen geführt. Ich habe eine Freundin, die arbeitet im Ministerium ziemlich weit oben. Und ich habe dann gesagt, naja, aber wie ist das mit dieser Postenbesetzung? Wenn ich jetzt Ministerin werden würde, ja, ich würde jetzt sagen mal Kulturministerin werden und ich könnte mein Kabinett zusammenstellen, natürlich würde ich mir Leute holen, die ich kenne, weil ich denen vertraue. Du brauchst ja Leute um dich, denen du vertraust, und dann nimmst du natürlich Leute, die du kennst, wenn sie die richtige Bewerbung haben, also wenn sie die richtigen Tools mitbringen für diesen Job. Aber das, was bei uns in dieser Regierung passiert ist, ist, dass ja Menschen Posten gekriegt haben, für die sie überhaupt nicht geeignet waren.
Gut, ich vergleiche das so, weil ich habe ja sehr viele Betriebe saniert und das war auch so, ich bin reingeworfen worden als Geschäftsführer, oft per 100 Leute, und am Anfang haben wir die Leute angeschaut und eigentlich haben wir dann nach und nach meine Leute reingeholt.
Natürlich.
Das macht man ja so. Aber die konnten auch was. Und du meinst, der Unterschied
ist der, der große Unterschied,
dass einfach Posten besetzt werden.
Und du hast es dir hoffentlich nicht bezahlen lassen, dass du die reingesetzt hast, weißt du?
Nein.
Aber das ist der große Unterschied. Okay. Also du hast nicht gesagt, du wirst jetzt bei mir das und das und dafür treffen wir uns aber am Parkplatz und ich kriege das Geldkuvert.
Genau, da war da die Glock oder was da alles passiert ist, Aufsichtsrat und Lobby und so weiter.
Und das ist der große Unterschied, also sich gegenseitig zu helfen und sich ein Netzwerk aufzubauen.
Jetzt verstehe ich Korruption. Ich dachte immer,
man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich helfen lässt, gar nicht.
Die Österreicher haben generell wenig schlechtes Gewissen, das ist leider manchmal
das
so.
Das stimmt.
Manchmal so. Du machst mich total heiß auf das Buch, also Frauen in der Wirtschaft, du machst jetzt Lesereisen, oder? Lesevorträge?
Genau, ja, ich habe jetzt in Wien zwei große Veranstaltungen gehabt und jetzt geht's los, Tirol, Kärnten, Salzburg und noch ein paar Lesungen in Wien.
Ich wollte erst einmal wissen, wie ist das eigentlich, eine Lesereise? Was nimmt man dafür? Nimmst du immer verschiedene Kapitel oder ist es immer dasselbe, dass du davor, oder was besonders witzig
also
oder interessant ist, wie
Buch,
macht man das?
Bei dem Buch ist es eigentlich egal, wo ich es aufschlage, ich kann alles lesen, weil es ist ja so anekdotenhaft. Beim Krimi ist es natürlich schon so, dass du halt verschiedene Stellen lesen musst, wo du einerseits nicht spoilerst, weil du willst ja nicht zu viel verraten, und andererseits ist es mir wichtig, so diese verschiedenen Aspekte reinzubringen, also die Kommissarin vorzustellen in einem Kapitel. Dann gibt es ja in diesem Buch sehr viele Rückblenden. Mich hat so interessiert zum Beispiel, wo kommen solche Politiker her? Also wenn jemand aus der Provinz so kleiner Gemeindepolitiker wird und dann aufsteigt und dann irgendwann Minister wird, der wird ja nicht per se als Arschloch geboren, sondern der will ja mal, der will was verändern, der hat vielleicht eine andere politische Ausrichtung als ich, aber mich interessieren eher so die Leute und ich versuche aus den, also wenn ich lese, aus diesen verschiedenen Aspekten immer so Teile zu lesen.
Das habe ich jetzt auch verstanden, weil das hat mich immer interessiert.
Das habe ich genau, aber das ist bei jedem Buch ein bisschen anders. Man muss die Dramaturgie der Lesung, dann gibt es zum Beispiel Lesungen, ich hatte jetzt zwei Lesungen, da bin ich ganz toll moderiert worden, also da ist sozusagen die Moderation Teil des Programms. Das einmal hat es der Florian Schäuber gemacht und das zweite Mal die Katrin.
Das muss gut sein, oder?
Das ist großartig. Ja, weil der selber ja so viel weiß und sich dann natürlich ganz anders einbringt, also da ist dann eher fast das Gespräch, so wie wir jetzt. Dann
hast du
hatte
da dramatische
ich eins,
Musik auch noch? Oder?
Da war Musik dabei, das war die Erstpräsentation. Ja. Dann hatte ich jetzt eine mit der Katrin Kahlweit, das ist die Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen. Das ist natürlich wieder ein ganz anderer Aspekt, weil die hat genau diesen deutschen Blick auf Österreich. Und wenn ich jetzt aber in irgendeiner Buchhandlung lese, dann gibt es natürlich niemanden, der das groß moderiert. Da muss ich mir natürlich ein bisschen eine andere Dramaturgie überlegen, weil ich hasse es auch eine Stunde vorzulesen. Ich finde immer, die Leute können selber lesen. Man muss viel mehr erzählen und reden und über die Figuren plaudern und wie man auf seine Ideen kommt. Das ist einfach spannender, als sich jetzt hinzusetzen und vier Kapitel vorzulesen.
Super. Du, weiterhin viel Erfolg und du rockst das. Also ich bin wirklich
ergriffen. Musst du lesen
und
gehen.
Und ich bin selten ergriffen. Aber da bin ich ergriffen und ich werde jetzt die Nächte durchlesen. Und ich brauche nur einen Tipp. Ich bin jetzt ein Leser, ich fange immer Bücher an im Urlaub. So, und dann ist die Abreise irgendwas und ich habe ungefähr 10 Bücher, die mir liegen, die 3/4 gelesen sind und ich lese nie fertig. Kannst du da einen Tipp geben? Ich sage jetzt nicht fertig lesen, aber ich schaffe es nicht. Warum ist
aber,
das so?
Aber weil es dir nicht gefallen oder
doch,
weil du es nicht schaffst?
Doch, alle haben mir gefallen. Aber ich weiß nicht, ich bin dann immer so aufs Neue aus und ich fange wieder an. Und wirklich,
nein,
bei mir
du musst dann einfach alle wegpacken. Also wenn du 10
wegpacken.
Liegen hast, dann packst du die 9 weg und nimmst dir das eine und liest das fertig und nimmst dir nicht zu viel vor.
Okay.
Und ich biete ja in der Buchhandlung, sage ich mal, eigentlich müsste man so Lesetherapie anbieten. Du musst dir einfach einmal in der Woche oder am besten zweimal in der Woche einen Abend oder ich weiß nicht, wann deine freien Zeiten sind, wenn das Vormittag ist, ja, ich weiß, wem sagst du das? Handy weg, ins andere Zimmer, Flugmodus, einen angenehmen Sessel, ein Tee, ein Rotwein, was auch immer, und dem Buch einfach mal eine Stunde Chance geben und nicht wieder aufspringen und irgendwas tun und die Waschmaschine anmachen und am Kühlschrank gehen und aufs Handy schauen und Instagram checken, sondern einfach wieder lernen, sich eine Stunde auf dem Hintern zu setzen und zu lesen. Und dann brauchst du natürlich das richtige Buch, das sollte dich dann fesseln.
Aber jetzt, das wäre mein Tipp. Lesetherapie
von der Hartlieb.
Genau. Super, aus erster Hand. Ich danke dir vielmals.
Gerne, sehr, sehr gerne.
Sehr inspirierend, sehr, sehr schön.
Danke.
Danke, wir sehen uns im Eilers.
Ja.
So, und als nächsten Gast begrüße ich Ina Regen, österreichische Songwriterin, der Popstar eigentlich zur Zeit. Und da freue ich mich besonders drauf. Danke fürs Zuschauen.
Eilers und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.